Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Na, kommst du denn heute weiter oder nicht?
It's quite hard to figure out the ways I can.
Es ist wirklich schwer herauszufinden, wie ich von hier aus weiterkomme. Ich hatte Pläne, aber die Züge fahren nicht. Das ist wirklich hart.
Doesn't really work, so yeah, it's quite hard.
Sagt eine Frau aus Estland, die heute versucht hat, mit der Deutschen Bahn zu reisen. Ihr wisst es, ne, und habt es mitbekommen, vielleicht auch selbst erlebt. Es wird gestreikt bei uns bis Montag noch. Und wie dieser erste Streiktag gelaufen ist, was überhaupt funktioniert, den Überblick gibt's bei uns im Update-Podcast vom 24. Januar. Wir sprechen außerdem über die Taskforce Gerechtigkeit. Die setzt sich dafür ein, dass Verantwortliche für die Hinrichtungen im Iran zur Rechenschaft gezogen werden. Und es geht um einen uralten Baum. Also uralt heißt 2000 Jahre, da kann man das, glaube ich, sagen. Das ist ein Olivenbaum und der droht zu ertrinken. Aber man kann ihn hoffentlich doch noch retten. Wie? Das erfahrt ihr am Ende dieses Podcasts. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, Bahnfahren macht ab heute dann erstmal nicht so viel Spaß, ne? Ich nehme an, ihr habt da heute auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Es streiken Lokführer und Lokführerinnen der GDL, der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, seit heute früh im Personenverkehr, seit gestern Abend schon im Güterverkehr. Und es ist der erste Streiktag von insgesamt 6. So lang am Stück ist bei der Bahn noch nie gestreikt worden. Wie ist der erste Streiktag heute abgelaufen? Das hat sich Anne Preger aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam angesehen. Anne, wie viele Züge sind heute gefahren?
Also laut Deutscher Bahn sollte heute immerhin noch jeder fünfte Zug im Fernverkehr fahren. Ob sie das die nächsten Tage so weiter durchhalten können, ist noch unklar. Im Nahverkehr war die Lage sehr gemischt. Also in manchen Regionen, da werden viele Regionalzüge von privaten Bahnkonkurrenten betrieben. Das heißt, da hatten Pendler dann noch Glück, denn die fahren halt weiterhin.
Gestreikt werden soll ja noch bis Montagabend. Wenn ich in den nächsten Tagen jetzt Zug fahren will, wo mache ich mich denn eigentlich am besten schlau?
Also welche Züge noch fahren, das kann man als Kundin online oder in der Deutschen Bahn Navigator-App checken. Und da sollte eigentlich spätestens 24 Stunden vor der geplanten Abreise dann verlässliche Infos in der App oder online sein zum Notfahrplan. Also dazu, welcher Zug fährt und welcher wegen des Streiks halt ausfällt. Wenn man schon Tickets gebucht hat, dann kann man die entweder kostenlos stornieren oder man kann sie ohne Zugbindung später einsetzen.
Es wird ja auch im Güterverkehr gestreikt. Welche Auswirkungen hat das eigentlich?
Dazu hat sich heute die Sprecherin der Deutschen Bahn geäußert, Anja Bröker.
Die GDL bestreikt, wenn man so will, auch die Wirtschaft in Deutschland und in Europa. Die Ausfälle sind schon jetzt zu spüren im europäischen Güterverkehr. Und was die wirtschaftlichen Folgen angeht, kann man davon ausgehen, dass das massiv sein wird.
Klar, es ist natürlich so ein bisschen erwartbar, dass sie sowas sagt, aber sie ist damit nicht allein. Also auch Industrieverbände warnen vor Stillständen und vor Produktionsausfällen, weil Waren nicht hinterherkommen. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie, die warnt, dass diese 6 Tage Streik am Ende Schäden von bis zu 1 Milliarde Euro verursachen könnten. Ob diese Summe jetzt realistisch ist, dazu waren Wirtschaftsforscher heute zum Teil zurückhaltend.
Wie wichtig ist denn die Bahn überhaupt für den Warentransport in Deutschland? Also Lkw wissen wir ja, da werden auch Güter transportiert im Vergleich.
Genau. Also insgesamt wird in Deutschland nur knapp 1/5 aller Güter über die Schiene transportiert. Und davon übernimmt die Deutsche Bahn dann wiederum weniger als die Hälfte. Den Rest teilen sich Mitbewerber auf. Also auch im Güterverkehr steht gerade bei weitem nicht alles still. Aus der Politik kommt trotzdem viel Kritik daran, dass die Lokführergewerkschaft jetzt ja schon zum 4. Mal seit November streikt und dann eben auch noch so lang. Zum Beispiel Bundesverkehrsminister Volker Wissing war nicht erfreut von der FDP und der sieht die GDL jetzt am Zug.
Ich erwarte von der Gewerkschaft, dass sie Verantwortung übernimmt und an den Verhandlungstisch kommt.
Der Bundesverkehrsminister will, dass es da auch eine Mediation gibt oder ein Schlichtungsverfahren. Die Idee findet auch der Fahrgastverband Pro Bahn gut. Das würde bedeuten, Schlichtung, dass eine unabhängige Person versucht, da eine Einigung zu erzielen zwischen Gewerkschaft und Unternehmen Bahn. In der Zeit dürfte dann nicht wieder gestreikt werden. Bislang ist es aber so, dass die Lokführergewerkschaft GDL eine Schlichtung ablehnt.
Der erste von 6 Streiktagen bei der Bahn ist rum. Die Infos dazu für euch von Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
ungewollt schwanger werden und dann abtreiben, weil man zum Beispiel keine Perspektive sieht oder es aus anderen Gründen einfach schwierig ist, dieses Kind zu bekommen, das ist für Frauen eine riesige Belastung und keine Frau macht sich diese Entscheidung leicht, auch wenn AbtreibungsgegnerInnen das gerne so darstellen. Es wird immer wieder demonstriert, es sind Proteste fürs Leben, so interpretieren das die Gegnerinnen und Gegner auch vor Praxen in Deutschland, die eben Abtreibungen durchführen. Plakate, gemeinsames Beten und manchmal werden die Frauen, die abtreiben wollen, verbal auch ziemlich heftig angegangen. Das Bundesfamilienministerium will die ungewollt Schwangeren stärker schützen. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova Team, was ist da geplant?
Das Bundeskabinett, das hat dazu heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Wichtigster Punkt ist, dass die sogenannten Gehsteigbelästigungen verboten werden sollen. Damit sind genau solche Aktionen vor Praxen und Beratungsstellen gemeint, die sich gegen Abtreibung richten. Und damit das Gesetz auch Wirkung zeigt, soll es bei Verstößen auch Bußgelder von bis zu 5.000 Euro geben. 100 Meter müssen diese Versammlungen dann Abstand von den Praxen halten. Zudem soll es auch verboten werden, unwahre Darstellungen von Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüchen zu verteilen, die auf eine sehr starke emotionale Beunruhigung abzielen.
Wie groß ist das Problem denn mit diesen sogenannten Pro-Life-Protesten vor Praxen in Deutschland?
In Deutschland hält sich das offenbar noch im internationalen Vergleich in Grenzen. Gerade in den USA gibt es da eine unheimlich mächtige Bewegung, aber auch schon in anderen europäischen Ländern. In Deutschland sind diese Proteste aber wohl noch nicht so breit organisiert.
Aber es gibt sie halt, ne?
Ja, genau, wenn auch noch nicht so groß. Gabi Raven führt in einer Klinik in Dortmund Schwangerschaftsabbrüche durch und auch vor ihrer Praxis wird demonstriert. Die Niederländerin hat das Glück, dass ihre Räumlichkeiten jetzt nicht direkt an der Straße liegen, aber sie weiß um die Schwierigkeiten anderer KollegInnen aus ihrem Berufsfeld.
Es ist anders, wenn die für die Tür stehen und jeden ansprechen und mit schrecklichen Fotos, die gar nicht stimmen, dastehen. In Holland stehen die mit Fotos von fast Neugeborenen, die dann geschlachtet werden und dann sagen, nee, guck, das geschieht, wenn ihr abtreibt.
Also man kann sich vorstellen, wie unglaublich schlimm das für die Frauen sein muss, die da vorbei müssen.
Auch einfach extrem manipulativ. Es gibt ja auch Bedrohungen gegen Ärztinnen und Ärzte selbst, die eben diese Abtreibungen durchführen. Setzt das Gesetz auch da an irgendwo?
Nee, wohl nicht explizit, weil das eigentlich auch durch andere Gesetze ja abgedeckt ist. Also Drohungen jeder Art können strafrechtlich ja schon verfolgt werden. Für Gabi Raven ist es aber wichtig, dass auf politischer Ebene etwas gegen diese AbtreibungsgegnerInnen passiert, weil sie das auch ganz persönlich ziemlich heftig erlebt.
Hier in Deutschland sind zwei Gegner, die sehr persönlich sind. Die bedrohen mich auch auf Internet. Werde ich verglichen mit den Holocaust, Babyghost, Kindermörder. Es geht alles rein. Meine Anfahrt zu meinem Haus, meine Handynummer, alles, alles. Aber nee, eigentlich machen die mich keine Angst.
Okay, nur damit ich das richtig verstanden habe. Also auch ihre Handynummer, Adresse, alles wird komplett im Internet veröffentlicht.
Genau, der wird versucht, Angst zu machen. Mhm. Sie sagt, mit ihren 30 Jahren Berufserfahrung, die hat sich ein dickes Fell zugelegt. Aber es ist einfach schon sehr erschreckend zu sehen, wie extrem diese radikalen AbtreibungsgegnerInnen da vorgehen.
Geht denn dann dieser Gesetzentwurf weit genug eigentlich?
Also es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, sagt Gabi Raven. Nur an die Vernunft dieser Menschen zu appellieren, sei auf jeden Fall nicht genug.
Nur sagen, ihr dürft das nicht machen, ihr intimidiert die Frauen, das hilft nicht. Was nur hilft, ist ihre Börse, dass sie zahlen müssen. Das wäre gut.
Und das sollen sie jetzt auch. KritikerInnen geht das Ganze aber noch nicht weit genug. Verschiedene Frauenrechtsgruppen und selbst die Bundesfamilienministerin setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass der Paragraph 218 abgeschafft werden soll. Denn aktuell ist demnach jede Abtreibung rechtswidrig, wenn die schwangere Person nicht vergewaltigt wurde oder gesundheitliche Gründe vorliegen. Zwar bleiben derzeit Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei, aber dadurch, dass es generell verboten ist, entsteht ja der Eindruck, die Frauen täten da etwas Falsches, so die Kritik.
Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf gegen Gehsteigbelästigung beschlossen. Der Entwurf geht jetzt zur Beratung in den Bundestag. Das Gesetz soll ungewollt Schwangere vor Übergriffen und Gewalt durch AbtreibungsgegnerInnen vor Praxen und Kliniken schützen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er war an den Protesten im Herbst 2022 beteiligt. Die Justiz wirft ihm vor, für den Tod eines Polizisten verantwortlich zu sein, obwohl es dafür bis zum Schluss keine Beweise gegeben haben soll. Gestern ist der 23-jährige Mohammed Gobadlo hingerichtet worden im Iran. Amnesty International wirft dem Regime vor, einen Schauprozess veranstaltet zu haben. Vorige Woche haben sich auch wegen der Hinrichtung davor mehrere Abgeordnete zusammengetan von CDU, SPD, FDP, Die Grüne und Die Linke. Sie haben sich zusammengeschlossen zu einer Taskforce der Gerechtigkeit. Sie wollen, dass die Verantwortlichen im Iran für die Prozesse und Hinrichtungen zur Rechenschaft gezogen werden. Christian Dürr ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, ist Teil dieser Taskforce und ich habe vor der Sendung zusammen mit ihm darüber gesprochen. Herr Dürr, 9 Menschen sind bisher hingerichtet worden, weil sie öffentlich demonstriert haben. Sie haben Infos an das Auswärtige Amt gegeben von 20 Personen im Iran, die für die Prozesse und Hinrichtungen verantwortlich sein sollen. Darunter sind Richter, Staatsanwälte, Geheimdienstmitarbeiter. Was wollen Sie erreichen?
Es geht darum, dass die Hintermänner auch Namen bekommen und öffentlich werden. Dass klar ist, dass das, was im Iran passiert ist und auch noch passieren wird, bedauerlicherweise von Menschen des Regimes gemacht wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für einen Rechtsstaat, zu wissen, wer zur Rechenschaft zu ziehen ist. Und auch wenn wir natürlich keine direkten juristischen Möglichkeiten haben, das, was wir mindestens machen können, ist beispielsweise dafür zu werben, dass diese Leute auf die Sanktionsliste der Europäischen Union kommen. Also ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der schrecklichen Vorgänge im Iran, das, was mit Menschen dort passiert, es muss mehr Öffentlichkeit geben. Und das ist auch das Ziel dieser Patenschaften, die wir alle übernommen haben, das in die Öffentlichkeit zu bringen und eben natürlich auch die Hintermänner zu ermitteln und dann zumindest in unserem Einflussbereich auch Sanktionen zu verhängen.
Also die Sanktionen, das ist ein Ziel. Aber können die denn überhaupt was bringen oder ist das am Ende doch eher eine symbolische Aktion?
Ich glaube, es ist beides. Also hier geht es ja ganz konkret darum, wenn Sie auf die Sanktionsliste der Europäischen Union kommen, dass beispielsweise Vermögen eingefroren werden können, dass es Einreiseverbote in die EU gibt. Das ist sicherlich kein scharfes Schwert, aber das, was wir ganz konkret machen können. Und genauso wichtig ist, glaube ich, dass diese Namen öffentlich werden, dass klar ist, dass Menschen dafür verantwortlich sind, dass es diese Gräueltaten im Iran gibt. Ich persönlich war ja Pate eines jungen Mannes, der dann bedauerlicherweise im Mai 2023 vom Regime hingerichtet wurde. Ist, habe mit seinem Cousin gesprochen, der mittlerweile in Deutschland ist, also auch Kontakt zur Familie gehabt. Und diese menschlichen Schicksale geben einem einerseits sehr, sehr nah und andererseits als liberaler Politiker ist mir natürlich wichtig, sich für Menschen einzusetzen, die für ihre Freiheit kämpfen und das sogar mit ihrem Leben bezahlen.
Wie haben Sie das denn erlebt, als Sie vom Tod des Menschen erfahren haben, für den Sie die Patenschaft übernommen haben? Sie haben ja eben schon gesagt, also es hat Kontakte und Gespräche auch gegeben zu Verwandten und zu anderen Familienmitgliedern.
Es gab natürlich zwischenzeitlich auch immer wieder Hoffnung. Einerseits wussten wir von Misshandlungen bereits im Gefängnis und auf der anderen Seite gab es aufgrund einer Berufungsmöglichkeit die Hoffnung, dass es doch noch anders ausgeht. Aber man sieht natürlich im Iran, das ist kein Rechtsstaat. Das sind am Ende Schauprozesse, die dort veranstaltet werden. Da sind teilweise Anschuldigungen in den Raum gestellt worden, die absolut neben der Realität waren. Also es ging darum, Menschen vorzuführen, zu demütigen und am Ende zu ermorden. Und wie gesagt, genau dafür sind andere Menschen verantwortlich und die müssen irgendwann wirklich zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hoffen ja alle, dass es auch ein Ende dieses furchtbaren Regimes im Iran irgendwann gibt. Aber auf dem Weg dahin ist es eben wichtig, dass das, was wir als Europäer, als Deutsche tun können, eben tun.
Herr Dürr, jetzt ist die FDP ja Teil der Ampelregierung. Da erzähle ich Ihnen natürlich nichts Neues. Und die Kritik von iranischen Aktivistinnen und Aktivisten hier in Deutschland ist ja, dass sich die Bundesregierung nicht genug kümmert, dass sie nicht genug tut in Bezug auf die extrem repressive Politik der iranischen Regierung, dem Mullah-Regime. Wie verteidigen Sie das als Teil der Regierung?
Also die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union tut ja schon vieles. Ich habe vorhin die Sanktionslisten angesprochen. Es gibt weitere Sanktionen gegenüber dem Iran. Also insofern sind wir da tätig. Gleichwohl, wir können natürlich nicht direkt im Iran eingreifen. Das ist so. Umso mehr müssen wir das tun, was in unseren Möglichkeiten ist. Und die Sanktionsmöglichkeiten, beispielsweise auch seinerzeit gegenüber Russland, auch gegenüber einzelne Personen, die auf Sanktionslisten zu bringen, ist das, was man als Politiker in jedem Fall machen muss.
Trotzdem nochmal nachgefragt, dass es jetzt nochmal speziell diese Taskforce gibt. Was ist der genaue Grund dahinter? Sie haben das eben schon alles erklärt mit den Sanktionen und auch, dass man vielleicht nochmal ein gewisses politisches Zeichen setzt, dass man den Druck erhöht. Aber hätte man auf dieser Ebene Bundesregierung, sage ich jetzt mal, nicht dieselben Möglichkeiten?
Also es in die Öffentlichkeit zu bringen, auch einzelne Schicksale, sich um Familien zu kümmern, Kontakt zu halten. Wir tun das alles ja auch in Absprache mit den Familien. Da wird ja niemand in die Öffentlichkeit gezerrt, sondern die Familien bitten auch darum. Das ist das, was Politiker, auch einzelne Abgeordnete, vielleicht noch mehr tun können, als es eine Bundesregierung kann, die auch ihre Instrumente hat, teilweise natürlich auch diplomatische Möglichkeiten noch nutzen muss. Aber wir können öffentlich auch deutlich sagen und öffentlich anklagen, was im Iran passiert. Das Schlimmste ist ja, wenn es Verbrechen in einem anderen Teil der Welt gibt und das gerät in Vergessenheit, weil es nicht mehr besprochen wird, auch in der westlichen Welt. Und dem soll diese Taskforce entgegenwirken.
Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP, über die Taskforce Gerechtigkeit, die sich dafür einsetzt, dass Verantwortliche für die Hinrichtung im Iran zur Rechenschaft gezogen werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich kann nix, ich bin nix, Studium ist scheiße und überhaupt am besten ziehe ich mir mal die Decke über den Kopf. Ne? Also Selbstzweifel kennen wir natürlich alle, egal wer wir sind, wo wir herkommen, wer unsere Freunde sind und so weiter und so fort. Ein Gefühl, das uns vertraut ist. Vor allem an der Uni gibt's eine Gruppe, bei denen die Selbstzweifel besonders ausgeprägt sind. Und das sind Frauen, deren Eltern nicht studiert haben. Nova-Reporter Martin Krinner hat sich heute mit einer Psychologin aus Wien unterhalten, die das wissenschaftlich untersucht hat. Und er hat sich an Joy erinnert. Die studiert Jura und die hat uns vor kurzem in Deutschlandfunk Nova erzählt, wie sie als Nicht-Akademiker-Kind an die Uni gekommen ist.
Ich war wirklich sehr, sehr zurückhaltend als Kind und meine Lehrer waren auch so, schickt sie doch lieber auf die Realschule, weil die ist so ängstlich. Ich glaube, die schafft das mit dem Abi nicht.
Der Weg ins Studium war für Joy alles andere als ein Selbstläufer. Ihre Eltern haben einen Club geführt und sie war die erste aus der Familie, die an die Uni geht. Dass sie Juristin werden will, das wusste sie schon, seit sie als Kind immer Richterin Barbara Salesch geschaut hat. Dass sie es aber auch tatsächlich drauf hat, davon musste sie sich erstmal ganz alleine überzeugen. Und zum Glück hatte sie dabei Erfolg. Sie hat ihr Abi gemacht, ist an die Uni gegangen und steht heute kurz vor ihrem Abschluss.
Ich glaube, meine Eltern wären auch so völlig zufrieden gewesen mit einer Ausbildung. Ich war damals interessiert in Kunst so ein bisschen als Kind. Und ich glaube, meine Eltern wären da so gewesen, so, ja, guck doch mal vielleicht eine Ausbildung oder so. Mhm. Ich glaube, die wären da voll okay mit gewesen, hätte ich so ein bisschen was weniger Anspruchsvolles gemacht wie Jura.
Joy weiß heute, was sie kann. Aber mit Selbstzweifeln müssen ganz viele Frauen, die eine ähnliche Biografie haben wie sie, im Studium immer wieder fertig werden. Das sagt eine Untersuchung, die Christina Bauer und Veronika Job von der Uni Wien kürzlich durchgeführt haben.
Weibliche Erstakademikerinnen gaben an, sich am häufigsten auch Sorgen zu machen. Ja, nicht geeignet zu sein für das Studium, nicht gut genug zu sein.
Veronika Job ist Professorin für Motivationspsychologie. Und sie hat genauer gesagt zwei Studien dazu gemacht. In der ersten sollten sich insgesamt 1200 Studierende aller Geschlechter selbst einschätzen. Wie viel traut ihr euch selber im Studium zu?
Also eigentlich eine ganz einfache Frage. Und da haben wir schon zeigen können, dass Erstakademikerinnen hier die tiefsten Werte angegeben haben und sich also am wenigsten talentiert und am wenigsten begabt einschätzen.
Und um diese These zu untermauern, hat sie weitere 400 Studierende in einer zweiten Studie gebeten, je eine studienrelevante Aufgabe zu lösen. Und dabei sollten sie sich, je nach Selbsteinschätzung, entscheiden für eine leichte, eine mittelschwere, eine schwere oder sogar für eine extrem schwierige Aufgabe. Und dabei stellten die Forscherinnen wieder fest, dass Frauen aus Nicht-Akademiker-Familien am wenigsten Selbstvertrauen zeigten. Und zwar ganz unabhängig davon, welche Noten sie vorher bekommen haben.
Das bedeutet, dass sie bei gleicher Leistung weniger denken, ach, ich bin talentiert, ich bin geeignet für dieses Studium, sondern man benutzt hier den Begriff der Attribution, also auch gute Leistung jetzt nicht internal verbuchen und sagen, ich bin gut, ich kann das, ich bin talentiert, sondern eher das auf Anstrengung beziehen und sagen, naja, ich habe jetzt diese gute Leistung erzielt, weil ich mich halt angestrengt habe, weil ich hier viel reingesteckt habe.
Gerade diese viele Arbeit wird aber offensichtlich zu wenig gelobt. Selbst- und Fremdeinschätzung gehen deswegen also weit auseinander. Und das ist vor allem in manchen Studienfächern ein Problem, meint Veronika Job. Es gibt nämlich Fächer, in denen ein gewisser Mythos gepflegt wird, dass es weniger auf Arbeit und Einsatz ankommt, sondern der Erfolg hauptsächlich auf Talent beruht.
Zum Beispiel Philosophie oder auch manche naturwissenschaftliche Fächer, Physik, tragen dieses Narrativ, Und das wird dann auch kommuniziert während des Studiums sehr stark, dass man hier vor allem selektioniert und es vor allem darauf ankommt, besonders klug zu sein, während andere Studienrichtungen genau dieses Narrativ nicht vertreten und dadurch auch eine stärkere Wertschätzung auf Arbeit, auf Motivation, auf Engagement legen.
Und genau hier könnten die Hochschulen reagieren, meint Veronika Job. Die Studierenden sollten weniger lernen, dass sie eigentlich alle Genies werden sollten. Stattdessen muss eher die Bereitschaft gefördert werden, sich ordentlich reinzuhängen. Und genau das war es, was Joy seit ihrer Grundschule gelernt und schrittweise verinnerlicht hat.
Als ich in der 5. Klasse erstmal auf die Realschule gekommen bin, wusste ich, man braucht Abi zu studieren, um Jura zu studieren, war es erstmal ein Rückschlag. Dann habe ich erstmal gesagt, Mama, ich mache jetzt richtig gute Noten und dann wechsle ich aufs Gymnasium. Und im Gymnasium habe ich gedacht, nee, jetzt machst du erstmal die Klasse und dann machst du Abi. Und im Jurastudium dachte ich dann, jetzt machst du erstmal deine erste Prüfung und dann deine zweite. Ich habe nie so gedacht, so, oh Gott, das ist eine riesenlange Strecke, bis ich jetzt überhaupt irgendwas schaffe.
Erfolg ist also nicht nur etwas für Genies. Wer bereit ist, angemessen zu arbeiten und sich die Ziele gut einteilen kann, der schafft den Abschluss auch, ohne sich vorkommen zu müssen, wie der große Überflieger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Problem der letzten beiden Sommer war ja, dass es viel zu trocken gewesen ist, ne? Und gerade voriges Jahr, da war das nicht nur für Deutschland krass, sondern für viele Teile Europas. Hitze und Dürre, vor allem in Süd-, West- und Mitteleuropa. Umso erstaunlicher eigentlich diese Meldung, nämlich ein steigender Grundwasserspiegel, und zwar in Montenegro. Und der macht einem uralten Baum richtig Probleme. Stara Maslina, das ist einer der ältesten Olivenbäume weltweit, 2000 Jahre, und dem geht's gerade überhaupt nicht gut. Der hat nasse Füße, der ertrinkt, wenn ihr so wollt, weil eben von unten zu viel Wasser da ist. Ein Entwässerungssystem soll helfen. Ob und wie das funktionieren kann, ich habe darüber gesprochen mit dem Förster Peter Wohlleben. Herr Wohlleben, können Bäume überhaupt ertrinken? Ich sage das einfach so, aber geht das?
Ja, also zumindest die allermeisten Baumarten. Es gibt natürlich so ein paar, da geht das nicht, wie bei Mangroven oder auch der heimischen Erle. Die kann nämlich über Teile vom Stamm atmen. Aber Wurzeln, das ist quasi das Baumhirn, das muss immer Sauerstoff bekommen. Und eine unserer empfindlichsten Baumarten, das ist die Buche, die heimische, wenn die 2 Wochen im Wasser steht, stirbt die schon.
Und beim Olivenbaum, ich meine, der ist viel Trockenheit und Dürre wahrscheinlich auch gewohnt. Also bei dem schlägt es auch sofort ein, oder wie?
Also bei dem schlägt es anscheinend, also ob das sofort ist, weiß man nicht. Da gibt es ja einige Klärgruben im Umfeld, Sickerwässer, was da alles auf einmal so kommt. Das hat er ja 2000 Jahre lang nicht gekannt. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Also zum einen sind die eben anscheinend auch wasserempfindlich. Das zweite ist, alte Bäume können sich nicht so gut umstellen. Das heißt, der hat jetzt 2000 Jahre lang andere Bedingungen gehabt und auf einmal steigt dem das Wasser quasi ins Hirn. Also das sind 2 Bedrohungen gleichzeitig und das kann ich mir gut vorstellen, dass da Riesenprobleme bekommt.
Kommt ja nicht mit klar, ist nachvollziehbar. Ein Entwässerungssystem, habe ich gerade schon angesprochen, soll ja jetzt diesen Baum retten. Kann das funktionieren?
Das kann funktionieren, da muss natürlich dann ständig gepumpt werden, das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein. Und ich habe mir das mal angeguckt, die Bilder, da wird der typische Fehler gemacht wie bei den meisten Stadtbäumen. In dem Fall hat er schon relativ viel Platz, ein bisschen mehr als der Kronendurchmesser, aber die Wurzeln gehen oft sehr, sehr, sehr viel weiter, also riesig unterirdisch. Und da sieht man bei dem Baum, da fängt dann schon Beton an und da werden jetzt eben Drainageleitungen gelegt. Das heißt, da wird man sicher auch einige der noch vorhandenen Wurzeln mit beschädigen. Okay. Also das hätte man meines Erachtens ein bisschen weiter außerhalb machen müssen.
Dieser Olivenbaum ist ja auch schon wahnsinnig, wahnsinnig alt. Könnte es theoretisch auch sein, dass der einfach Altersschwäche hat und deswegen so ein bisschen schwächelt?
Eigentlich nicht. Bäume können nicht den Alterstod sterben. Finde ich cool. Also wir Menschen schon, wir haben so ein eingebautes Verfallsdatum, ne? Also so und so viel Zellteilungen, und wenn das dann durch ist, dann geht der Deckel halt zu. Das ist so. Bei Bäumen ist das nicht, die haben das nicht. Aber natürlich sterben Bäume, sonst hätten wir ja überall uralte Bäume. Weil je älter man wird, desto höher ist die Chance, dass man krank wird, mal todkrank wird oder mal schwere Unfälle erleidet oder. Und das ist bei so alten Bäumen halt, die haben irgendwelche Pilzinfektionen, die in ihnen nagen, und darüber sterben die dann irgendwann. Aber an Altersschwäche im klassischen Sinne können Bäume nicht sterben.
Daran nicht, okay. Aber woran kann man denn überhaupt dann erkennen, ob es sich jetzt noch lohnt, diesen Baum zu retten, oder ob es vielleicht auch einfach schon zu spät ist? Woher weiß man das?
Also das ist ganz schwierig. Also solange noch irgendwo Rinde am Stamm haftet, die lebendig ist, das sieht man, die ist dann fest, ne? Und meistens bilden sich da so kleine Wülste auch. Solange da irgendwo noch eine Verbindung ist von den Wurzeln in die Krone über intakte Rinde, solange ist der Baum noch erhaltenswürdig. Also sobald die Rinde komplett ringsum runterfällt, ja, dann ist es vorbei, dann wird so ein Baum endgültig sterben. Aber so weit ist es bei diesem Baum noch lange nicht. Also der hat noch meines Erachtens nach sehr, sehr gute Chancen zu überleben.
Wir drücken auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal feste die Daumen. Sie machen ja auch einen Podcast, Herr Wohlleben, und da sprechen Sie auch immer mal wieder über so wirklich skurrile Geschichten rund um Bäume. Ist es denn eigentlich immer so eindeutig, ob ein Baum dann wirklich tot ist oder nicht, so wie Sie es gerade beschrieben haben?
Das kommt wieder auf die Baumart an. Also bei Fichte, wir haben das gerade mit den Borkenkäfern überall. Also wenn da die Nadeln runterfallen und die Rinde, dann ist der Baum tot, da ist ja nichts mehr zu machen. Aber gerade bei Laubbäumen, die sind oft erstaunlich zäh. Also die werden abgesägt und die Wurzeln halten teilweise Jahrzehnte unter der Erde noch intakt. Da gibt es ja in Afrika zum Beispiel auch so einen in der Sahelzone. Toni Renau heißt er, glaube ich, der revitalisiert Wälder, die unterirdisch noch schlummern als Wurzeln und dann wieder austreiben. Also da kann man sagen, können die Bäume auch sehr, sehr lange unterirdisch überleben, selbst wenn man oberirdisch denkt, der Wald ist eigentlich schon weg.
Herr Wohlleben, dann danke ich Ihnen sehr fürs Gespräch und dass Sie uns das noch mal ein bisschen besser erklärt haben. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Frau Meschkart. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.